liebe Menschen da draußen, herzlich willkommen und guten Morgen hier zu einer neuen Folge von Alkemüt, eurem Blick in die Spielewoche, in dem ich euch wieder einmal vertraut machen werde mit den vielversprechendsten neuen Releases dieser nächsten Tage. Plus, ich werde berichten von dem Spiel meines Wochenendes, das mich ganz besonders begeistert hat und von dem ich hoffe, dass es auch euch begeistern wird. Plus, außerdem gibt es erstmals 3 Empfehlungen passend zum neuen Oberthema dieser Okay Cool Podcast-Woche. So, und da sehe ich sie aufploppen. Die ersten großen Fragezeichen, was meint ihr denn damit? Thema der Woche, Empfehlung passend dazu, was ist denn hier los? Ich möchte euch hiermit vertraut machen mit der Kurzzusammenfassung von einer ganz großen Weiterentwicklung dieses Podcasts. Die lange Version könnt ihr nachhören bei Okay Cool Packt aus. Vor ein paar Tagen ist dieser Podcast frei für alle hörbar erschienen. Aber ich fasse es jetzt einmal ganz kurz zusammen, falls es euch entgangen sein sollte. Okay Cool verändert sich, entwickelt sich weiter. 6 Jahre lang war dieser Spiele-Podcast ein sogenannter Vollsortimenter. In über 14 Podcast-Formaten habe ich mich mit Gästen und Leuten aus meinem Team beschäftigt mit der Welt der Spiele. Das war zum einen natürlich ein ganz großer Spaß, zum anderen aber entwickelte dieses System des Vollsortimenters nach und nach ein paar Probleme und Nachteile. Um nur 2 davon zu nennen, zum einen für neue Hörerinnen und Hörer war es fast unmöglich, auf einen Blick zu verstehen, was sollen diese Formate, dieser Format-Dschungel eigentlich bedeuten, wo sind die Dinge, die mich wirklich interessieren, und zum anderen kam es immer wieder dazu, in den letzten Monaten verstärkt, dass neue Hörerinnen und Hörer wegen eines Formats, das sie ganz besonders mochten, zu Okay Cool dazu stießen und dann feststellen mussten, Moment mal, hier gibt es so viele Formate, das dauert ja naturgemäß eine Weile, bis mein Lieblingsformat wieder mal an der Reihe ist. Ich glaube, das gefällt mir nicht. Ich glaube, ich möchte diesen Podcast doch nicht unterstützen. Das sind jetzt nur 2 der vielen Gründe, die sich nach und nach angesammelt hatten, dass ich den Entschluss gefasst habe, Okay Cool soll sich ein wenig verändern, das Programmkonzept auf neue Beine stellen. Und das ist nun geschehen. Ab sofort wird es jede Woche ein großes Oberthema geben, das sich ziehen wird durch alle Podcasts, die in der Woche erscheinen, bei Okay Cool trifft, hier bei Okay Müd und, das ist etwas Neues, auch bei den Mittwochsendungen. Jede Woche am Mittwoch wird ab sofort eine große Podcast-Sendung erscheinen, in der ich euch begrüße und dann zu dem jeweiligen Thema der Woche verschiedenste Beiträge präsentiere, die miteinander durch Moderation verbunden sind. Ein Beispiel, ich denke mir das jetzt einfach mal aus, das große Thema der Woche sind Souls-Likes und das bedeutet, an dieser Mittwochsendung begrüße ich euch zuerst zu einer Spielbesprechung der für uns interessantesten Souls-Likes gemeinsam mit Rainer Siegel, gefolgt von einer Beschäftigung mit einem ganz besonders obskuren Souls-Like gemeinsam mit Geraldine Hohmann und schließlich mit dem Interview mit einem Entwickler, der ein ganz frisches, modernes Souls-Like hier in Deutschland entwickelt hat. Diese 3 Podcasts sind dann alles Beiträge zu dieser großen Mittwochsendung und dann beginnt die nächste neue Woche. Und so hangeln wir uns von Thema zu Thema und ich glaube, wir erleben auf diese Weise etwas ganz Großartiges irgendwo zwischen Unterhaltung und huch, ich habe ja was gelernt. Das ist wie gesagt nur die Kurzfassung. Alle großen und kleinen weiteren Veränderungen könnt ihr nachhören in der letzten Folge. Okay Cool packt aus. So. Das hat auch Konsequenzen für Alkemüt. Alkemüt wird ein ganz wichtiges Bindeglied in diesem neuen Konzept. Jeden Montag, wie gesagt, gibt es nun ab sofort nicht nur den Blick in die Spielewoche, sondern auch handfeste Empfehlungen aus meiner persönlichen Festplattenschublade, passend zum Oberthema der Woche. Und wenn alles klappt, werden auch in Zukunft hier kleinere Spielbesprechungen mit Gästen erscheinen. Und all das dreht natürlich den Aufwand für dieses Format gigantisch in die Höhe. Es ist aber auch gleichzeitig notwendig, weil das neue Konzept fest auf diesem Format aufbaut. Und das führt dazu, dass Alkemüt ab der nächsten Folge, ab Folge 31, exklusiv verfügbar sein wird für alle Supporterinnen und Supporter von Okay Cool. Das heißt, wenn ihr da draußen euch denkt, Mensch, allein dieses Format hier ist das Abonnement mir wert, dann werdet gerne Supporter. Für einen 5er im Monat seid ihr dabei. Und das bedeutet, selbst wenn euch alle anderen Formate, Okay Cool 3000, Okay Cool holt nach und so weiter und so fort, nicht interessieren sollten und ihr nur für Alkemüt dieses Abonnement holt, dann bezahlt ihr im Grunde für jede Folge am Montag, 4 erscheinen im Schnitt pro Monat, 1 Euro. Das Jahresabo kostet 4,90 €. Das bedeutet, eine Folge Alkemüt ist 1 Euro. Ich sag mal so, wenn ich das Format nicht selber produzieren würde, hätte ich diesen Euro da jetzt schon reingeworfen durchs Fenster und gesagt, ja, das ist so cool, das ist mir den Euro wert. nehmt euch so viel Zeit, wie ihr wollt, da draußen zum Nachdenken. Diese Podcast-Folgen laufen nicht weg, sie stapeln sich in freudiger Erwartung und auch wenn sie ein Wochenformat sind, werden die Empfehlungen und Ausblicke ja nicht schlecht. Im Gegenteil, sie reifen wie ein guter Wein. Wenn ihr Support oder Supporterin werden wollt und auch könnt, dann findet ihr einen Link in der Folgenbeschreibung, der euch direkt zur Steady-Seite führt. Das sind nur 1, 2, 3 Klicks und schon seid ihr mit dabei. Ist natürlich auch jederzeit kündbar. Und ich sag mal so, das werdet ihr nicht brauchen. Ihr werdet euch da reinlegen in den Schoß der Supporterschaft von Orky Cool und euch denken, mein Gott, zum Glück bin ich hier endlich angekommen. So. Und wenn ihr das nicht wollt, gibt's trotzdem noch einen Weg, meine Arbeit hier in der Welt von Orky Cool for free komplett mitzuverfolgen. Von Orky Cool trifft natürlich abgesehen, denn das bleibt natürlich weiterhin gratis und auf alle Zeit. Jeden Montag um 10 Uhr verschicke ich eine Montagspost mit einem Blick hinter die Kulissen von Orky Cool. Komplett gratis, ist ebenfalls verlinkt in der Folgenbeschreibung. Und die Supporter währenddessen, die Orky Cool schon längst unterstützen und im neuen Kapitel dieses Podcasts angekommen sind, waren jetzt hoffentlich gerade draußen, haben sie ihre Snacks für diese Folge geholt, kehren pünktlich zu ihren Plätzen zurück und sind bereit für diese neue, für diese 30. Folge Orky Myth. Wir beginnen mit meinem Wochenendspiel. Oh, da fällt mir gerade auf, da steckt ja ein Wortwitz drin. Wochenendspiel? Mein Gott, zu viel Fußball. Zweite Bundesliga ging wieder los. Jedenfalls, also, ich habe Wochenende gehabt und ein Spiel gespielt und das hat mich begeistert und davon möchte ich erzählen. Um Folgendes geht es und jetzt wird schon wieder interessant, wie ich das aussprechen werde. Ist alles verlinkt in der Folgenbeschreibung, keine Panik. Verho, V-E-R-H-O, Doppelpunkt, Curse of Faces. So. Wird jetzt wahrscheinlich den wenigsten etwas sagen, wobei, das weiß ich gar nicht. Es macht nämlich den Eindruck, als würde dieses Spiel ein absoluter Geheimtipp sein, weil es so obskur ist, werde ich gleich erklären. Gleichzeitig aber blicke ich gerade auf die Steam-Seite dieses Spiels, das auch für die Konsolen mittlerweile erschienen ist, und dort blicken mir über 1200 sehr positiv Rezensionen entgegen. Also unbekannt ist das Ding nicht wirklich, aber ich hoffe doch, dass ihr da draußen ein bisschen überrascht werdet von dieser Empfehlung. Und wenn nicht, habt ihr hiermit den Hinweis, dieses Spiel gibt es. Und das ist schon spektakulär genug. So, was will er von uns? Fragt ihr euch? Ich möchte es euch erklären. Verho, Doppelpunkt, Curse of Faces, ist ein Rollenspiel, ein vielleicht sogar Action-Rollenspiel, das aussieht wie ein Rollenspiel irgendwann aus der Mitte der 90er. Grob polygonal, Fantasy-Welt, wenig grafische Details, aber umso mehr Worldbuilding und ganz viel Mysterium, was ist hier eigentlich los? Offiziell heißt es, wir sind einer der vielen Menschen, die hinabsteigen in ein seltsames Tal, aus dem alle Menschen, die dorthin einmal gekehrt sind, nie wieder zurückkehren werden. Und wir sollen herausfinden, warum ist das so? Welche komischen Kräfte wirken da? Und können wir nebenbei noch die mächtigste Waffe des Spiels abstauben? So, klingt geheimnisvoll. Und jetzt wird's auf einen Schlag hochinteressant, glaube ich, für viele von euch da draußen. Dieses Spiel, Verho, nennt als eine seiner ganz großen Inspirationsquellen, sowohl was die Grafik angeht, als auch die Idee, diese Welt zu präsentieren, wie sie ist, Kingsfield von 1994, das Proto-Rollenspiel von From Software und der geistige Vorgänger von Demon's Souls. Phänomenal, oder? Jetzt wird's auf einen Schlag interessanter, finde ich nämlich. Ich habe schon seit Ewigkeiten Kingsfield auf meiner Liste. Ich will das gerne mal nachholen, irgendwo bei Orky Cool holt nach in Zukunft. Aber das hier, Verho, hat schon so ein bisschen was vorweggenommen und mir nahegelegt, das gefällt mir, diese Art Spiel. Ich habe es ja schon beschrieben, Rollenspiel, grob polygonal. Man wird da mehr oder weniger reingeworfen und muss, genau wie in den anderen modernen From-Software-Spielen, erstmal lernen, wie funktioniert diese Welt, was will diese Welt eigentlich von mir, wo muss ich lang, ist dieser blaue Wurm wirklich zu stark für mich, aua, aua, ja, er ist viel zu stark, ich bin tot und muss am letzten Bonfire, am letzten Lagerfeuer wieder von vorne loslegen. Es ist wirklich ein Spiel, das mich sehr erinnert an meine Dark Souls Abenteuer. Ich kann nur erahnen, es ist sehr nah an Kingsfield dran, was das Spielgefühl angeht. Das zumindest schreiben die Leute, die Kingsfield selbst schon gespielt haben und die von diesem Titel hier, Verho, begeistert sind. Das einzige Manko, was ich momentan so erlebe, ich spiele es auf der Konsole, ist, dass gefühlt die Tiefe der Spielwelt einen Level unter dem liegt, was ich von From Software Spielen gewohnt bin. Die Item-Beschreibungen sind etwas weniger tiefgehend, ne, die ich mittlerweile so lieb gewonnen habe. Das Gefühl, in einer mysteriösen, alten Welt unterwegs zu sein, ist nicht ganz so stark ausgeprägt, wie ich es von den From-Software-Spielen kenne. Aber ehrlich gesagt, ich vergleiche hier gerade eine Indie-Produktion, bei der eine Handvoll Leute beteiligt sind, mit einem Riesenunternehmen, das schon seit vielen Jahren etabliert diese Art Rollenspiel macht. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Verho ist vielleicht kein Dark Souls 4, aber es ist ein Spiel, das die Wartezeit auf ein Dark Souls 4 eines Tages verkürzen kann. Ich habe damit ganz viel Spaß gehabt am Wochenende, bin noch lange nicht durch damit und genieße es. Und deswegen wollte ich es hier so sehr empfehlen, dieses Gefühl, alleingelassen zu werden in einer Welt, deren Funktionsweise man erstmal selbst verstehen und ergründen muss, bevor man so richtig loslegen kann. Tolles Spiel, tolles Abenteuer, schnappt es euch, kostet um die 18 Euro und gibt's mittlerweile auch auf den Konsolen. Ab geht's, haut rein, Freunde. Und damit rutschen wir rein in die Spiele der Woche vom 10. August bis zum 16. August. Ich möchte beginnen mit einem Titel, oder eigentlich muss ich sogar anders sagen, mit einer Spielart, mit einer Variation von Spielen, die es in meinen Augen viel zu selten da draußen gibt, aber die so einen Spaß machen können, egal welches Genre damit versehen wird, und zwar Arcade. Komplett over-the-top-Spiele, die, wie gesagt, egal in welchem Genre, immer darauf aus sind, alles arg gamey, fast schon naiv und unfair für alle Beteiligten zu machen. Ein Beispiel, Arcade-Autorennspiel. Blur, vor 500 Jahren erschienen, ein Rennspiel, in dem Autos Torpedos abschießen können, sich einander boxen und so weiter und so fort. Man guckt drauf und denkt sich, wow, das ist Mario Kart für Erwachsene, ist ein komischer Vergleich, aber so wurde es oft genannt und irgendwie ist es zutreffend. Und Arcade-Spiele dieser Art, gute vor allem, sehe ich viel zu selten, vor allem auf meiner Festplatte. Und jetzt am 12.8. scheine ich das ändern zu können, denn da erscheint ein Arcade-Fußballspiel. Es heißt Pro Jank Footy und erscheint für alle Plattformen von der Switch bis zu eurem Stirnlappen und verspricht, naja, Fußballspiele gegeneinander. Lokaler Koop ist eine Möglichkeit. Und zwar Fußballspiele, die bereichert werden. Je nachdem, vielleicht aber auch verschlechtert werden, wenn man an der falschen Ende dieses Features ist, von über 150 Upgrades, Power-Ups und Spezialfähigkeiten, die man während eines Fußballspiels ziehen und ausspielen kann, von DVD-Logos, die bildversperrend über den Monitor rauschen, bis hin zu Raketen und Superbomben, alles ist möglich in diesem abgefahrenen Fußballspiel, das übrigens auch einen abgefahrenen Look hat. Wie beschreibe ich's? Pixelig, als wäre es aus den frühen 90ern mal wieder mit so einer Röhrenoptik versehen. Es wirkt wie ein Zeitreisender, der im Jahr 2026 angekommen ist. Ich bin völlig fasziniert davon. Wie gesagt, man darf da nicht mit einem ordentlichen Fußballspiel rechnen, sondern es ist eines dieser Spiele, da ist eine Party bei euch, ihr habt Freunde zu Gast, es ist 22.15 Uhr, die Gespräche sind versiegt, die Weinflasche ist leer oder das alkoholfreie Bier meinetwegen auch und jemand sagt, ey, ihr habt da ein neues Spiel, das ist kompletter Quatsch eigentlich, aber es macht viel Laune. Und dann legt ihr das Ding ein, Bro Chank Footy. Dafür ist es gemacht. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe genau für diesen Zweck auch Verwendung und kann, wie gesagt, nur noch einmal unterstreichen, wie sehr ich abgefahrene, für alle Beteiligten unfaire Arcade-Spiele in unserer Spielewelt vermisse. Vielleicht übersehe ich sie auch, teilt es mir mit. Dieser Titel hier wird, wie sagt man, Abfolge leisten, Ableistfolgen. Er kommt zur richtigen Zeit. Also, merkt's euch, kauft's euch, tolles Ding, vielversprechend. Keine Zahl da draußen ist so berühmt wie die 51 und das liegt am Area 51. Ihr habt es sicherlich schon mal irgendwo gelesen, ein von Mythen und Sagen umwobener Ort irgendwo in den Vereinigten Staaten von Amerika, der als Forschungsstation in die Geschichte der Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen eingegangen ist, denn dort vermutet man, dass die amerikanischen Politiker und Politikerinnen Forschung finanzieren, unterstützen, bestreben, die angestellt werden an Aliens. Es gibt viele Artikel zu diesem Thema, keinen davon werde ich euch hier vorlesen. Merkt euch einfach Area 51, Forschungsareal, Menschen vermuten, hier sind mal Aliens gelandet und jetzt wird an denen geforscht. So, in diesem sagenumwobenen Bereich der Vereinigten Staaten von Amerika spielt ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und das am 12. August erscheinen wird mit dem Titel Security 51. Und jetzt haltet euch fest. Papers, Please ist wahrscheinlich den meisten von euch da draußen ein Begriff. Vor vielen Jahren erschienen, absoluter Klassiker und zu Recht. In diesem Spiel damals war man ein Grenzbeamter, der aufpassen musste, dass in einen fiktiven Ostblockstaat nur Menschen einreisen dürfen, die auch wirklich einreisen dürfen. Dafür müssen wir Personalien kontrollieren und immer abgleichen, was gibt der Staat gerade vor, wer einreisen darf, und erfüllen diese Anwärter und Anwärterinnen diese Bedingungen. Security 51 nimmt diese Idee und macht daraus was Ähnliches, was Eigenes, was mich ganz dolle beziert, und zwar Folgendes. Wir sind jetzt Sicherheitsbeamter dieses Area 51 und müssen kontrollieren, wer rein darf und wer rausgeht. So, das heißt, jeden Tag kommen da Leute vorbei, ne, stecken ihre Personalien durch den Schlitz und sagen, hallo, ich arbeite hier. Und wir müssen nachkontrollieren, arbeitet die Person wirklich hier? Ist die ein Forscher? Wenn ja, darf sie rein? Wenn nein, bleiben Sie bitte draußen. Die Sicherheitskräfte sind gleich bei Ihnen. Das wird im Laufe des Spiels natürlich schwieriger. Dann heißt es nicht nur Personalien checken, sondern auch Bluttests machen, mit Röntgenmaschinen durchleuchten und verhindern, dass zum Beispiel feindliche Agenten die Forschungsstation betreten. Die müssen wir überführen. Aber auch, jetzt kommt der Knaller, dass keine Aliens, an denen womöglich im Area 51 geforscht wird, die Anstalt verlassen und auf die Welt rauskommen. Denn das wird uns dann als Konsequenz vorgehalten. Im Gegensatz zu Papers, Please, wo wir damals nicht nur darauf achten mussten, unsere Aufgaben als Grenzbeamter zu erfüllen, sondern auch unsere Familie durchzufüttern und deswegen manchmal versucht waren, Bestechungsgelder anzunehmen, ist hier unsere Aufgabe, nicht weniger als die Welt zu schützen vor den Aliens und Monstern, in denen in Area 51 womöglich geforscht wird, und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass Thomas M. Zugang hat zu seinem Arbeitsplatz. Warum steigere ich mich so hinein? Ich weiß es nicht, aber ich finde es hochfaszinierend. Das Spiel sagt uns nicht, du musst deine Familie durchfüttern, sondern das Spiel sagt, wenn du deinen Job scheiße machst, geht die Welt unter. Und das Spiel hält uns diese Konsequenzen auch direkt vor Augen, wenn wir Scheiße bauen. So, mega geil. Also ein Paper-Please-Spiel trifft auf Monster AG plus Aliens. Toll. Und jetzt kommt noch ein Knaller. Ich weiß, einige von euch werde ich mit dieser Information jetzt verlieren. Mich aber gewinnt es dadurch, es sieht wunderschön aus, weil es ganz wundervoll, Achtung, gepixelt ist. Ja, ist ein Pixelspiel. Ich weiß, einige von euch da draußen mögen sowas nicht. Ich verstehe es nicht. Ich begreife es nicht. Es sieht so schön aus. Bitte guckt euch ein Kapitelbild an. Ich habe euch extra eins reingebaut. Googelt das Spiel, was auch immer. Security 51 erscheint am 12. August, ist wunderschön und wird auf jeden Fall von mir gespielt werden. Komme, was wolle. Und ich hoffe, euch da draußen geht's ganz genauso. Alle Menschen da draußen, die in den 80ern bereits ein Bewusstsein und womöglich auch einen Amiga hatten, die bekommen jetzt Gänsehaut, und an dieser möchte ich mich reiben, denn diese Woche außerdem, am 13. August, erscheint bzw. kehrt zurück ein großer Klassiker des Spielregals aus den 80ern, nämlich Defender of the Crown. Es erscheint ein Remake, nämlich Defender of the Crown, The Legend Returns, das sich orientiert eben an der Amiga-Version dieses großen Klassikers aus den 80ern und außerdem auch noch einen neuen Spielmodus mit einführt. Aber halt, 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 die Pferde zurück. Was ist das überhaupt für ein Spiel? Menschen, die ein bisschen jünger sind oder in den 80ern die Augen geschlossen hatten, haben womöglich nichts von diesem absoluten kommerziellen und kulturellen Superhit mitbekommen. Deswegen ganz kurze Erklärung. Wir sind unterwegs im englischen Mittelalter, quasi. König Richard ist gestorben, die königliche Krone wurde gestohlen und England ist in Aufruhr. Wir müssen jetzt als eine von 5, glaube ich, Fraktionen, da gibt es Normannen und Angelsachsen, nicht nur England erobern auf so eine Art Globalstrategiekarte, sondern auch, wenn wir Eroberungszüge anstarten, in Actionsequenzen gegen Gegner kämpfen, die diese Provinzen verteidigen, in die wir einfallen wollen. Primärziel ist, die Macht über England erlangen, die Krone zurückholen und, ich habe gelesen, optionale Möglichkeit ist außerdem, eine entführte Prinzessin aus der Gefangenschaft zu retten und zu heiraten. Jawohl. Wir sind in den 80ern. Es ist klassisch. Es gibt Normannen. Es gibt Angelsachsen und eine Prinzessin, die man heiraten kann. Wow. Leute, ganz ernst, ich freue mich da drauf. Ich habe nie Defender of the Crown gespielt. Ich habe natürlich schon endlos viel über dieses Spiel gehört. Das Spiel sieht jetzt in der Remake-Version fantastisch aus. Es ist gepixelt, es ist aufpoliert, es ist mit einer HD-Auflösung versehen. Aber auch das Originalspiel, muss ich sagen, war schon nicht hässlich. Ich habe da eine Schwäche für und werde jetzt dieses Remake mir angucken. Ich möchte außerdem das Originalspiel nachholen. Wenn ihr also Vorschläge habt, mit wem ich diesen Klassiker nachholen soll, meldet euch, schreibt mir Namen im Discord, per Mail, postet@google.space. Ich suche einen Mitstreiter, irgendeinen Journalisten, eine Entwicklerin. Wenn ihr einen Vorschlag habt, meldet euch. Ich möchte diesen Titel unbedingt spielen. Und das Remake ist sowieso auch unabhängig davon dick angestrichen. Ich wandle in den Spuren von Giganten, wenn ich mir dieses Spiel kaufe. Und ihr könnt es auch tun. Defender of the Crown, The Legend Returns, 13. August. Phänomenalerweise für alle Plattformen. Gänsehaut aus dem letzten Beitrag ist auch hier komplett richtig aufgehoben, denn beim seltsamsten Titel der Woche wird es nochmal gruselig. Ich spreche von Creepshow, 13. August für alle Plattformen. Das ist ein ganz interessantes Ding. Es ist allein schon schwer, das als Genre irgendwie festzumachen. Ich glaube, Adventure ist wahrscheinlich noch am einfachsten und irgendwie auch am richtigsten. Es ist ein Spiel, das seine Geschichte weit in den Vordergrund rückt und direkt davon nicht nur zwei, sondern sogar drei an der Hand hat. Es sind Mini-Episoden, die wir da spielen als eine Hauptfigur, die von einem Albtraum in den nächsten gerät. Diese Albträume werden erzählt. Tja, vielleicht annäherungsweise wie damals die Telltale-Spiele, ne, The Walking Dead und Co. Wir gehen also durch die Szenen, sprechen mit Figuren, müssen unter Zeitdruck Entscheidungen treffen. Aber dazwischen gibt es immer wieder auch überraschende Gameplay-Elemente, die gar nicht sich so richtig einfangen lassen mit einem wirklichen Genre-Beschreibung. Ich glaube, das ist so ein Ding, da muss man sich einfach drauf einlassen und wahrscheinlich profitiert es am meisten, wenn man ganz wenig darüber weiß. Was ich euch verraten kann, ist, es wird gruselig. Drei Episoden insgesamt werden erzählt, in sich abgeschlossen und vergleichbar mit vielleicht der Gänsehaut-TV-Serie aus den 90ern. Haben bestimmt viele von euch mitbekommen. Das ist diese Serie mit dem Hund im Intro, der bellt. Bin mir sicher, jetzt wissen alle Bescheid. Na, jedenfalls Mini-Geschichten, damals zum Beispiel bei Gänsehaut, die Sache mit der Strohscheune? Nee, das Ding, was im Feld steht und auf Vögel achtet. Vogelscheuche. Gänsehaut, damals eine Folge zum Beispiel, da wird eine Vogelscheuche zu Beginn gezeigt und die wird dann irgendwann wach und tötet Kinder. So. Kurzzusammenfassung. Und das ist hier auch so. So, wenn ihr da kein Bild vor Augen habt, wisst ihr auch nicht. Ich versuch's nochmal. Es ist ein Adventure. Telltale-artig läuft man da durch 3D-Räume in einem wunderschönen Look. Übrigens, auch hier erinnert es mich an Telltale's The Wolf Among Us insbesondere. Also comic-artig. Und erlebt dort gruselige Dinge und muss versuchen zu verstehen, was passiert hier, welche Geschichte wird erzählt und haben wir überhaupt die Möglichkeit, hier rauszukommen. Es gibt pro Episode verschiedene Enden. Es gibt einen fantastischen Soundtrack. Es gibt viel Makaberes zu sehen. Und weil es eben in diesem Comic-Look gehalten ist, ist es auch empfehlenswert für Menschen, die vielleicht nicht allzu gerne in der Welt des Horrors unterwegs sind, denn durch diesen Comic-Look werden auch schlimmste Szenen und Darstellungen etwas entfremdet, etwas verkünstelt dargestellt und das macht das Spiel nur noch spielenswerter. Ich bin völlig angetan davon, ich habe schon viele Gameplay-Videos davon gewälzt, vielleicht sogar schon zu viel, weil ich Dinge sah, bei denen ich mir dachte, Mensch, wäre noch cooler gewesen, das im Spiel selbst erlebt zu haben. Nehmt das einfach als blinde Empfehlung. Creepshow erscheint am 13. August. Wer Lust hat auf spannende, vielleicht sogar Thriller-artige, in sich abgeschlossene und nicht zu lange Episoden in Spielform, der wird hier herzlich willkommen geheißen. Toll! Und damit, liebe Menschen, sind wir angekommen am Empfehlungsblock, der sich dreht und orientiert an dem Thema der Woche hier bei OKCOOL. Und das ist dieses Mal Politik und Games, inspiriert von meinem Gespräch mit Mick Prinz, jetzt am Sonntag bei OKCOOL trifft. Er ist ja Projektleiter von Good Gaming Support, eine ganz wichtige und auch sehr stark nachgefragte Anlaufstelle und Weiterbildungsmöglichkeit für Behörden und Schulklassen und auch Entwicklerteams, die Fragen haben rund um das Thema Hass und Rechtsextremismus in der Spielewelt. Der leistet da ganz tolle Arbeit. Und dieses Gespräch inspirierte mich dazu, mir mal näher das Spannungsfeld, vor allem zwischen der deutschen Regierung und der Spielebranche, anzugucken. Hierfür werde ich am Mittwoch Jörg Friedrich sprechen, der mit seinem Team Paint Bucket Games aus Berlin eine Ausschreibung der Bundeszentrale für politische Bildung gewonnen hat und jetzt ein Spiel namens Soko 1977 entwickelt. Ein Spiel über den deutschen Herbst, in dem wir als Polizeikräfte Terrorzellen ausheben müssen. Ein Roguelite noch dazu. Hochinteressant. Ihn habe ich gesprochen und vorher ganz exklusiv mir Gameplay-Material ansehen dürfen. Um Gottes Willen. Ich bin ganz aufgeregt, Freunde. Ich sag, wie es ist. Es war eine tolle Gelegenheit. Und außerdem am Mittwoch werde ich begrüßen Dr. Felix Zimmermann, der bei der Bundeszentrale für politische Bildung arbeitet, und ihn nochmal fragen, wie lief das denn mit dieser Ausschreibung? Seit wann macht denn die Bundeszentrale für politische Bildung Spiele? Wieso, weshalb, warum? Deswegen steht alles im Zeichen dieses großen Oberthemas dieser Woche. Und deswegen habe ich euch drei Spielempfehlungen mitgebracht, die sich drehen um politische Spiele, die aber auch tatsächlich hochinteressant sind. Manche einer da draußen wird sich ja denken, oh Gott, politische Spiele, das ist trocken, das ist öde, das ist Schmont. Ich sage euch, nein. Drei folgende Titel habe ich mitgebracht, die ich allesamt gespielt habe und voller Genuss erlebt habe. Und ich möchte beginnen bei dem Titel For the People aus dem Jahr 2020. In diesem Spiel übernehmen wir als Bürgermeister eine Kleinstadt inmitten einer, es wird zwar nie ausgesprochen, aber sieht so aus, quasi DDR, und regieren vom Schreibtisch aus, wie sich diese Kleinstadt weiterentwickeln soll. Das heißt, wir sitzen dort, Menschen rufen an, Geschäftsinhaber fragen uns um Subventionen, die Presse meldet sich und sagt, Mensch, wir haben hier wahnsinnig Druck und viel zu wenig Geld, helfen Sie uns. Dann kommen noch Angestellte und versuchen uns zu bezirzen, und wir müssen versuchen, zwischen all diesen Interessenspolen möglichst gute Entscheidungen zu treffen. Und das Interessante ist, was gut ist, entscheiden wir, und welche Auswirkungen unsere Entscheidungen haben, die spiegelt uns das Spiel unmittelbar zurück. Es gibt 5 verschiedene Enden dieses Spiels. Es ist so eine Art Strategiespiel, die mich an Paint Bucket Games The Darkest Files erinnert hat, zumindest was die Inszenierung angeht. Wunderbar stylischer Look, und ich muss gestehen, dieses Spiel, so erfolgreich es auch 2020 gewesen zu sein scheint, ging an mir bisher komplett vorbei. Ich hatte keine Ahnung, dass es dieses Spiel gibt, habe dann für die Recherche für diese Woche dieses Spiel entdeckt und gespielt und ausprobiert und gemerkt, das ist ja wirklich hochinteressant. Nicht nur, weil der Look ein so ansprechender ist, sondern weil man sich da so angenehm durchflufft durch das Gameplay. Es klingt vielleicht trocken, als Bürgermeister da rumzuregieren, aber nein, die Schlagzahl der Entscheidungen ist hoch. Man bekommt immer, mittelbar oder unmittelbar, ein Feedback über die Entscheidungen und ihre Konsequenzen in dieser Kleinstadt und entwickelt dadurch, wie ich finde, tatsächlich ein Gefühl dafür, wie politische Entscheidungsfindung entsteht, welche Faktoren dort am Riegel sind und welche Konsequenzen sie bringen können. Natürlich immer durch diesen etwas künstlerisch verzerrten Filter eines Videospiels, aber nichtsdestotrotz, ich saß davor und habe mehr als einmal gemurmelt, interessant. Also, große erste Empfehlung, For the People aus dem Jahr 2020. Bürgermeister sein einer fiktiven Kleinstadt inmitten einer, quasi DDR. Wir bleiben bei Entscheidungsspielen, wechseln aber dieses Mal die Seite, wenn man so möchte. Und zwar spreche ich von Headliner, Doppelpunkt, Novi News aus dem Jahr 2018. Auch das, ich muss es gestehen, kannte ich nicht. Dabei ist es ein so faszinierendes Mikrokosmos-Spiel, das uns dieses Mal, im Gegensatz zu For the People aus der Empfehlung davor, konfrontiert mit den Folgen von journalistischer Berichterstattung und tatsächlich auch im Jahr 2018 bereits längst Fake News. Wir sind Redaktionsleiter einer fiktiven amerikanischen Großstadt, würde ich einmal beschreiben, und haben dort zwei Möglichkeiten, mit reinkommenden Meldungen aus unserem Reporterteam umzugehen. Die liegen auf unserem Schreibtisch und wir sagen, jawohl, diese Nachricht bekommt den grünen Stempel, das heißt, sie wird abgedruckt und veröffentlicht, und diese Nachricht bekommt den roten Stempel, das heißt, sie landet in der Schublade und wird niemals entscheiden. Das ist der erste Teil des Gameplays. Danach, nach Feierabend, machen wir uns auf dem Heimweg. Da wechselt die Kameraperspektive aus der Schreibtischperspektive dieses ersten Segments rein in eine Seitenansicht. Wie in einem Point-and-Click-Adventure laufen wir dann durch eine wunderschön inszenierte und gestaltete Kleinstadt oder Großstadt. Das ist nicht ganz so klar zu sagen. Und auf diesem Heimweg begegnen wir unterschiedlichsten Personen, aber immer wieder der Migrantin Evi, dem Familienvater Rudy, der eine Scheidung hinter sich hat und jetzt seinen Sohn selbst großziehen muss, und dem Comedian Justin, der, ich sag mal, psychisch zu kämpfen hat. Und diese drei Personen als feste Konstante begegnen uns immer auf dem Heimweg, neben noch einigen anderen Figuren, die durchwechseln. Und diese drei Figuren plus die anderen reflektieren darüber, was sie in den Zeitungen gelesen haben, was sie in den News gehört haben und wie sich die Stadt verändert, woran wir ja durch unsere Entscheidung maßgeblich schuld sind. Wenn wir zum Beispiel die ganze Zeit Meldungen rausgeben lassen, in denen es heißt, hey Leute, ich weiß nicht, Alkohol, das berühmte eine Glas Rotwein, ist doch ziemlich gesund für ihr Herz, dann werden wir als Folge davon konfrontiert mit dem Vater Rudy, der sagt, ey, ich habe das Saufen angefangen, weil es ist gerade schwierig mit meiner Ehe, ich muss mein Kind alleine großziehen und es ist ja nicht so ungesund. Ne, ich habe in der Zeitung gelesen, das soll ja ganz gesund sein. Und dann, womöglich, werden wir Rudy einige Jahre später gar nicht mehr sehen, weil er als Alkoholiker, tja, ein Schicksal genommen hat, das nicht mehr dafür führte, dass wir ihn auf seinem Heimweg und meinem Heimweg sehen. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ein Spiel, das die Folgen von Journalismus und journalistischer Arbeit zeigt, inszeniert und vor allem auch präsentiert, welche Macht Schlagzeilen und durchaus auch Fake News haben. Es ist ein Spiel, das dazu einlädt, vielleicht wie so eine Art Simulation, auch verschiedenste journalistische Arbeitsweisen mal auszuprobieren, mal zu gucken, was passiert, wenn man nur Quatsch veröffentlicht, mal zu gucken, was passiert, wenn man nur die vermeintlich hervorragend recherchierten Stories in die Öffentlichkeit bringt, um so ein paar verschiedene Denkprozesse mal in sich selbst anzustoßen. Bei mir zumindest hat es geklappt. Ich fand es hochfaszinierend. Es ist ein wunderbares kleines Simulationsspiel, das ich jetzt erst durch diese Recherche kennengelernt habe und das ich euch da draußen von Herzen an selbiges legen möchte. Headliner, News, um Gottes Willen, entschuldigt, aus dem Jahr 2018. Mit meiner dritten Empfehlung zum großen Oberthema Politik und Games wollte ich mal weg von den klassischen politischen Szenarien, weg von der kleinen Bürgermeisterei, weg von der journalistischen Redaktion und hin zu einem Setting und zu einem Spiel, das durch die Blume politische Fragen stellt. Und zwar spreche ich von The Life and Suffering of Sir Branty aus dem Jahr 2021, eine Art Abenteuerspielbuch, in dem man fast wie ein wunderschönes Text-Adventure durch die Seiten eines Buches blättert, immer wieder mit neuen Szenen und Entscheidungsmomenten konfrontiert wird und dann eben diese fällen muss, also Entscheidung, und dann schaut, wie es weitergeht. Eigentlich spielt das alles in einer Fantasy-Welt, aber Politik und so eine Art frühneuzeitliche Ständeordnung spielen eine ganz große Rolle, und das ist auch dem Entwicklerteam ganz wichtig gewesen. Sie wollen nicht einfach nur, und das ist ihnen in meinen Augen gelungen, ein Abenteuerspielbuch anbieten, in dem man irgendwelche bösen Ganoven kaputt haut und in dem man Drachen bekämpft und in dem man auf noble Quests reitet. Nein, sie wollten eine Spielwelt anbieten, in der wir uns austoben können, die ein ganz ausdefiniertes politisches System hat, in dem Religion eine Rolle spielt, in dem es Berufe gibt, in dem Menschen in unterschiedlichsten sozialen Umständen aufwachsen und dadurch ihre Anschauung auf die Welt mitwirken lassen und mitformen lassen. Es ist so eine Art Game of Thrones Welt, alles hat irgendwie eine Geschichte, alles war schon da, bevor wir angekommen sind und wir müssen jetzt gucken, wo und wie wir in dieser Welt einen Platz finden. Ich habe schon gesagt, Abenteuerspielbuch, das heißt, es gibt keine klassische Ingame-Grafik, es gibt keine 3D-Umgebung, man bewegt sich durch keine Räume, sondern man liest wirklich Buchseiten, die aber, wie ich eben finde, in einem wunderschönen und auch gut verständlichen Englisch erklären, mit was man es hier gerade zu tun hat und dann verschiedene Lösungswege für eine Situation anbietet. Man trifft oft genug schlechte Entscheidungen, die Konsequenzen für einen haben, aber das gehört zum Spielspaß mit dazu. Das Spiel ist designt, dass man irgendwann stirbt oder in einem Knast landet und nicht mehr weiterspielen muss und kann und dann wieder von vorne beginnen soll. Man kann Lektionen aus dem ersten Spieldurchgang mitnehmen, man kann darauf aufbauen, was man bereits im ersten Versuch gelernt hat und so nach und nach dieses Spiel Welt erkunden, die so tief gestaltet ist, die uns hineinwirft in einen politischen Konflikt und uns auf so einer Game of Thrones-artigen Ebene bekannt macht mit den Irrungen und Wirrungen von Politik in einer Fantasy-Welt. Es ist kein klassisches Politikspiel, aber ich habe das so genossen, es hat mir so viele Denkanstöße gegeben, weil auch die Welt so konstruiert ist, dass sie Parallelen zu unserer jetzigen echten Welt aufmacht und genau das kann gute Kunst ja auch tun. Man spielt etwas, man setzt sich mit etwas auseinander, was auf den ersten Blick gar nichts mit der eigenen Lebenswelt zu tun hat. Und irgendwann, kurz vorm Schlafengehen, denkt man nochmal über dieses Spiel nach und denkt sich, ha, interessant, ich sehe hier Parallelen. Und genau das ist bei diesem wundervollen Spiel aus dem Jahr 2021 auch passiert. Große Empfehlung für euch, Freunde. So, liebe Hörerinnen und Hörer, das war's. Die 30. Ausgabe von Orkemüt findet ihr Ende. Und noch einmal zur Erinnerung, ab sofort wird Orkemüt exklusiv für alle Supporterinnen und Supporter von OrkeCool erscheinen. Wenn ihr dazugehören wollt, dann geht in die Folgenbeschreibung. Da findet ihr einen Link, der führt euch direkt zur Steady-Seite und dann seid ihr mit dabei. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr diesen Schritt gemeinsam mit mir geht und weiterhin meine Arbeit hier bei Orkemüt auch begleitet. Und wenn ihr Supporter seid, dann sage ich jawohl, ihr sitzt schon genau richtig. Das neue Kapitel von OrkeCool hat begonnen und ihr seid schon mittendrin. Und damit wunderschöne Woche auf euch. Passt auf euch auf. Wir hören uns ganz bald wieder.